Willkommen zum Out-of-Home-Podcast. Die Medienlandschaft steckt seit Jahren in einem grundlegenden Wandel. Werbungtreibende targeten ihre Zielgruppen in Echtzeit über mehrere Kanäle. Gattungsgrenzen verschwinden. Konvergenz ist das große Thema des Kunden, Mediaagenturen und Anbieter gleichermaßen erfasst. Die Mediabranche ist traditionell eine, die von Buzzword zu Buzzword und von einer Aufgeregtheit zur nächsten taumelt. In einer Welt, die mit Kontaktchancen und Wahrscheinlichkeiten handelt, den Überblick zu behalten, ist gar nicht so einfach. Seit Jahren ordnet für uns die Fachzeitschrift Horizont diese Welt und deren Chefredakteurin ist heute bei uns im Podcast. Willkommen, Eva-Maria Schmidt.
Hallo. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Auf dem Höhepunkt der Corona-Krise, da sind TikTok und Clubhouse fast gleichzeitig auf der Media-Bildfläche erschienen. Und während die chinesische Videoschnipselplattform inzwischen 1 Milliarde Nutzer weltweit zählt und viel Personal von den GAFAs abzieht, ist es um Clubhouse als Quasselbude still geworden. Wie erkennt eigentlich eine Media- und Medienredaktion, was ein Trend ist und was eine Seifenblase?
Also ob wir wirklich immer erkennen, was ein Trend und was eine Seifenblase ist, das mag ja mal dahingestellt sein. Aber in der Tat haben wir intern auch sehr viel darüber diskutiert. Und wir hatten die Fraktion, die gesagt hat, wir müssen da unbedingt dabei sein. Und wir hatten die Fraktion, die gesagt hat, ich glaube, das ist ein Hype, der relativ schnell wieder vorbeigehen wird. Und ich freue mich, dass ich diesmal irgendwie auf der richtigen Seite war. Das ist ja auch nicht immer so. Aber ich habe tatsächlich zu der Fraktion gehört, die gesagt hat, wir sollten es uns angucken. Wir sind ja auch sehr spät gestartet. Wir sind auch ein bisschen dafür gedisst worden. Wir haben dann ein paar Formate gemacht. Die waren manchmal erfolgreich, manchmal nicht so erfolgreich. Und wir haben es dann aber auch wieder gelassen. Und wir haben, glaube ich, die Erfahrung gemacht, die viele auch gemacht haben.
Mhm. Ja. Ich finde es deshalb so schwierig, weil sowas wie TikTok zum Beispiel entsteht ja oder ist ja entstanden so von einer Nutzungssituation her bei ganz vielen Teens und hat sich so in den letzten Monaten, muss man sagen, zu so einem seriösen Medium, was ja auch die Werbeindustrie entdeckt hat, entwickelt. Das ist irgendwie so ein Phänomen, wo ich sage, das hätte man wahrscheinlich vor einem halben Jahr so noch gar nicht gedacht.
Also ich mache ja eine Talkreihe mit dem Gesamtverband Kommunikationsagenturen zusammen, Meet Your Local Influencer. Und da sind tatsächlich bei den ersten Folgen waren da noch viele, die vor allem auf Instagram aktiv sind. Gestern hatten wir einen Talk zum Thema Diversity. Da waren dann tatsächlich auch alle, die dabei waren, sind da auch irgendwie auf TikTok aktiv gewesen. Und es ist ja in der Tat wirklich beeindruckend, wie professionell die TikToker das Ganze auch tun und trotzdem so rüberkommen mit so einer großen Leichtigkeit. Und ich habe gestern, als wir da gesprochen haben, war das ganz interessant, weil wir haben natürlich auch über das Thema Hate gesprochen. Es ging um Diversity. Da ist natürlich auch dabei, dass diejenigen, die ein Problem damit haben, dann über die Plattform ziehen und gewisse Leute haten. Und da habe ich aber festgestellt in der Diskussion, dass die TikToker zum Beispiel ganz anders an das Thema Werbung und so weiter und so fort rangehen und sich da auch selber ganz anders reflektieren und dass auch die Agenturen, die mit TikTokern arbeiten, eine ganz andere Perspektive haben. Und das ist, glaube ich, auch das, was TikTok so attraktiv für Marken macht. Also das mag sich jetzt ganz naiv anhören, aber TikTok ist immer noch sehr positiv besetzt. TikTok ist für mich auch immer noch so das große Netzwerk, das im Moment so als das Gute noch gesehen wird. Wahrscheinlich auch, weil sie den Algorithmus haben, der ja sehr im Sinne der Creator arbeitet. Und ich glaube, das ist ein Grund, warum TikTok halt so erfolgreich ist. Ich bin gespannt, ob sie irgendwann ihren Algorithmus ändern und auch damit wahrscheinlich mehr Geld noch verdienen und so weiter. und damit irgendwie so ins Lager der Bösen wechseln, aus der Sichtweise natürlich von bestimmten Kritikern. Aber im Moment haben sie noch dieses Image und das ist, glaube ich, das, warum das im Moment auch so ein Hype ist. Und die Leute, die TikTok konsumieren, das ist ja mittlerweile so, dass man sagt, die Zielgruppe geht so bis zweite Hälfte 20, die haben, glaube ich, deswegen auch ein unglaublich gutes Verhältnis zu dem, was ihnen da dargeboten wird. Also deswegen ist es, glaube ich, für Marken so attraktiv, weil sie eben in einem unheimlich positiven Umfeld tatsächlich dann auch als Inhalt wahrgenommen werden. Also das ist, glaube ich, das, warum es für Marken im Moment so wahnsinnig attraktiv ist. Und Clubhouse, um darauf nochmal zurückzukommen, also Sie müssen mir sagen, wenn ich zu viel rede, aber wir haben uns natürlich auch bei Clubhouse so unsere Gedanken gemacht und die Erfahrung, die wir da gemacht haben, war eben, dass es doch unheimlich aufwendig war. Also diese Talkrunden zusammenzustellen, die wir da hatten, ich habe mich immer gefragt, wenn ich gesehen habe, dass ich habe zum Beispiel einen Talk mir angeschaut von Spiegel, da haben die um 23 Uhr noch mit mehreren Kolumnisten vom Spiegel und Hochkarätern, da habe ich mich immer gefragt, woher nehmen die Zeit und wie kann das der Spiegel alles bezahlen? Diese ganzen Menschen da um diese Uhrzeit. Und da waren dann schon irgendwie 500 Leute dabei, aber für 500 Leute habe ich dann echt so gedacht, ich weiß nicht. Und das war, glaube ich, für viele Leute auch so die Erfahrung, wenn man dann da irgendwie doch 3 Tage Zeit investieren muss mit mehreren Leuten, um irgendwie so einen Talk auf die Beine zu stellen mit Vorbereitung und allem drum und dran, ist es irgendwie wenig effizient.
Sie machen ja jede Woche ein Heft und zwar ein ziemlich umfangreiches. Und dafür sind solche neuen Trends und neue Medien und neue Kanäle und neue Plattformen ja eigentlich super. Verstehen Sie Horizont eher als teilnehmenden Beobachter oder ist es so, dass man als so ein ja doch relevantes Heft in so einer Gattung mitmischt, also eher so der bewegende Geist ist in der Mediabranche?
Also ich glaube, das ist eine zweigeteilte Rolle, weil natürlich sind wir Beobachter, weil wir einfach natürlich dokumentieren, was es für Entwicklungen gibt und dann mit den entsprechenden Protagonisten einfach sprechen und die uns da auch erklären, was sie machen. Aber gleichzeitig nehmen wir natürlich auch teil an solchen Debatten und machen uns bestimmte Debatten, gerade wenn es ums Thema Media oder so geht, natürlich auch zu eigen. Und natürlich sprechen wir da auch mit den entsprechenden Protagonisten, die bestimmte Meinungen vertreten. Aber wenn Sie Herrn Scharrer zum Beispiel öfter lesen, er ist ganz sicher jemand, der Debatten auch treibt. Und das ist so eine Doppelrolle.
Sie kommen ja, Horizont kommt ja aus einem sehr ehrwürdigen Fachverlag. Und hat inzwischen auch eine erfolgreiche Online-Präsenz, einen tollen Newsletter. Wie sehr haben sich denn eigentlich die redaktionellen Gewichte schon von Print zu Online verschoben?
Ist die Frage, was Sie mit redaktionellen Gewichten meinen. Also wenn es um die Arbeit geht, die wir hier als Redakteure tun, ist es so, dass wir schon seit sehr, sehr langer Zeit, ich habe jetzt dreimal gesagt, also dass wir seit sehr langer Zeit schon integriert arbeiten. Also unsere Redakteure arbeiten für Print und für Online. Wir haben natürlich Redakteurinnen, die einen Fokus auf dem Thema Online haben, weil sie eben auch diese technische Plattform mehr bedienen als die anderen. Aber alle von uns arbeiten für zumindest die beiden Plattformen Print und Online. Wir haben Redakteure, die machen auch Podcast und Video, aber die beiden Plattformen Print und Online bedienen alle von uns. Und das Gewicht verschiebt sich natürlich zu digital. Wir haben vor 2 Jahren intern auch eine Strategie Digital First für uns formuliert. Und inzwischen ist es so, dass es Inhalte gibt, die zuerst in Online stattfinden, dann zum Beispiel nach Print wandern. Früher war es definitiv andersrum. Früher mussten die Online-Meldungen, auch die Breaking News, warten, bis sie erst im Print erschienen sind. Da hat sich natürlich das Ganze gedreht, Unser Output online ist wahnsinnig hoch. Wir haben jetzt aber auch wieder wir haben gemerkt, wir muten unseren Lesern zu viel zu, haben zu viele Newsletter rausgeschickt, haben das jetzt Anfang des Jahres dann auf eine andere Strategie aufgesetzt, haben jetzt nur noch 6 Newsletter am Tag. Vorher waren es bis zu 15. Das wird in der Tat auch sehr gut angenommen, Gott sei Dank.
Das glaube ich. Sie haben im Oktober mit dem Horizont-Kongress in Frankfurt die erste große Branchen-Live-Veranstaltung nach Corona gemacht. Es war so ein bisschen, fand ich, wie so ein Klassentreffen. Sehr, sehr professionell, was die Einhaltung der 3G-Regel angeht. Und wenn Sie Bilanz ziehen, was waren so die Mediathemen, die die Branche nach Corona besonders bewegen?
Also wir haben Glück gehabt, dass wir da, als wir es geplant haben, richtig lagen. Weil als wir es geplant haben, war noch nicht absehbar, dass dieser Kongress im Oktober stattfindet. Wir haben ihn 3-mal verschoben und wir haben einen starken Fokus auf das Thema Nachhaltigkeit gesetzt. Wir haben einen starken Fokus auf neuere Themen wie Audio, Podcast, wie auch Mobilität im Zusammenhang, da waren Sie ja auch auf dem Panel, wie sich das Ganze in der Stadt neu sortiert, wie Außenwerbung mit Mobilität zusammenhängt. Also Themen, die auch sehr trendig waren, aber die wirklich, das haben wir gesehen im Gespräch mit großen Konzernen wie Nestle und Procter & Gamble, Nachhaltigkeit ist wirklich in der Branche angekommen und bewegt diese Unternehmen extrem im Gleichklang mit einem zweiten Riesenthema, nämlich das Thema Transformation. Also das spielt für die Konzerne, was auf der Produktebene, auf der Ebene ihrer Mitarbeiter, was die Zukunft angeht, alles eine Riesenrolle. Und auch die Player bei uns in der Branche, die Medien produzieren, auch in OOH, ist ja wirklich Nachhaltigkeit ein großes Thema. Also da haben wir gemerkt, das ist wirklich ein Thema, was die Branche bewegt, Transformation, Nachhaltigkeit, Umgehen mit Mitarbeitern, mit New Work. Das sind Themen, die wirklich im Moment neben den fachlichen Themen, Oberbegriff Digitalisierung in all seiner Ausformung, aber das gehört ja auch zur Transformation, wirklich sehr, sehr stark beschäftigen.
Was haben Sie für die nächste Veranstaltung gelernt?
Wir haben gelernt, dass es wahnsinnig wichtig ist, dass die Inhalte stimmen, aber auch, dass die Teilnehmer stimmen. Also es ist wirklich ein Klassentreffen und es ist ein sehr hochrangiges Klassentreffen. Und diese Qualität, sich auseinanderzusetzen mit den richtigen Themen und den richtigen Leuten, wird wirklich sehr wertgeschätzt. Wir haben Marketingvorstände gehabt, die waren da 3 Tage fast. Also weil wir fangen ja schon am Vorabend des ersten Kongresstags mit einem sehr exklusiven Event an. Da gibt es das Pre-Award-Dinner, da sind unsere ehemaligen Preisträger, da ist die Jury, da sind, wenn es so gut läuft wie dieses Jahr, fast alle aktuellen Preisträger, der Stiftungsrat von der Horizont-Stiftung, auch die Partner, die uns beim Kongress unterstützen, sind mit dabei und damit fängt das Ganze an. Und wir hatten viele von diesen wirklich sehr hochrangigen Leuten, die wirklich bis zum Schluss vom Kongress geblieben sind. Und also diese Mischung macht es dann, glaube ich, dass sich diese Leute, die echt wenig Zeit haben, auch dankenswerterweise die Zeit nehmen.
Sie haben gerade gesagt, großes Thema ist nach wie vor die Transformation. Es begleitet uns ja das letzte Jahrzehnt, ja. Corona war so eine Zäsur auch für die Mediabranche. Die Gewichte haben sich noch mal mehr hin zu den Online-Medien verschoben. Man ist viel so vom Brandbeschleuniger einer Entwicklung die Rede, die sich ohnehin vollzieht. Ist das aus Ihrer Sicht inzwischen gesetzt? Also ist es so, dass diese Fahrt in die Online-Welt eigentlich in allen Medien oder in die digitale Welt in allen Medien in vollem Gange ist und irgendwann wird alles, was digitalisiert werden kann, auch tatsächlich digitalisiert werden, inklusive dem, was wir so in unseren Branchen noch an traditionellen Medien haben?
Also ich glaube, dass bei diesem Thema Digitalisierung und auch bei dem werden traditionelle Medien alle ins Digitale transformiert, muss man sehen, dass ein TV-Sender natürlich auch digitalisiert wird. Aber das heißt ja nicht, dass er abgeschafft wird, sondern einfach, dass der Content, der da produziert wird, über einen anderen Weg ausgespielt wird. Und Die TV-Hersteller sind ja auch am, TV-Produzenten sind ja auch am Thema Streaming und so weiter dran. Es ist natürlich die Frage, welche Chance hat ein Unternehmen, das auf einem Markt wie dem deutschen unterwegs ist, gegen einen globalen Player? Das ist das Gleiche, wenn man eben auf Google, Facebook, Amazon und so weiter guckt. Aber da gibt es ja auch die Cases, die zeigen, dass man durchaus, wenn man sein Geschäft richtig aufsetzt, auch als kleineres Unternehmen, also kleiner, wenn man in Deutschland groß ist, ist man ja immer noch im globalen kleiner, eine Chance hat und ein tolles Geschäft machen kann. Und ich glaube, das ist das, was die Chefinnen und Chefs schaffen müssen, dass sie diesen Weg finden. Und ich glaube auch, was in diesem ganzen Zusammenhang wahnsinnig wichtig ist, gerade wenn man sich jetzt anschaut, was beim Thema Cookieless Future diskutiert wird, dass nicht nur in Deutschland gedacht wird, sondern vielleicht sogar europaweit, wenn man über Allianzen nachdenkt, um eben ein Gegengewicht aufbauen zu können. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung, die die Medienbranche genauso eben wie die deutsche Regierung meinetwegen hat. Also dass man, ich glaube, dass dieser europäische Gedanke wirklich auch fürs Business gedacht werden muss, wenn man eine Chance haben möchte. Und letztens war ich in der Schweiz. Die Schweizer denken jetzt auch über eine Login-Allianz nach, wo ich mich echt frage, was soll denn das, dass die Schweizer eine Login-Allianz haben, die Deutschen, die Franzosen, ist ja alles Kokolores, wenn man sich anschaut, dass Facebook, Google schon die größten Login-Allianzen sind, die es auf diesem Planeten gibt. Man kann sich bei fast jedem Shop mittlerweile mit seinem Google-Account oder seinem Facebook-Account anmelden. Was will ich da noch eine Allianz hier schmieden? Also da muss, glaube ich, nochmal drüber nachgedacht werden. Aber ich glaube, da gibt es durchaus wirklich gute Chancen.
Und es gibt ja auch Bestrebungen seitens der EU, wie man lesen kann, derzeit, dass die auch was tun wollen dagegen. Also Sie meinen auch, die Messen sind noch nicht gelesen. Wir haben noch eine Chance als Europäer.
Ja, ich glaube ich auch. Also das glaube ich schon. Ich glaube aber, man muss es kapieren, dass dieses Klein-Klein, dass das wirklich Blödsinn ist.
Institut Rheingold hat eine Studie vorgelegt, die heißt Die Flirt der Marke mit den Konsumentinnen im öffentlichen Raum nach Corona. Es war auch Thema auf dem Podium, was Sie gerade erwähnt haben, über die Zukunft der Stadt. Interessant fand ich daran, dass die Menschen nach Corona so besonders achtsam mit dem öffentlichen Raum umgehen und es betrifft auch kreative Botschaften. Also klar, Außenwerbung entwickelt gerade einen Aufschwung, das war auch bei Ihnen wunderbar zu lesen. Das heißt, der Gattung geht's gut. Wie sehen Sie denn eigentlich so eine Perspektive nach so einer Gattung im Konzert dessen, was so nach Corona passiert? Da verschieben sich ja auch ganz viele Gewichte, ne?
Also da verschieben sich ganz viele Gewichte. Ich denke auch, dass, also ganz unabhängig auch jetzt ehrlich gesagt von Corona, aber dieses Thema Mobilitätswende und damit auch die Art und Weise, wie Außenwerbung wahrgenommen wird, die wird, glaube ich, schneller noch kommen, als wir uns das jetzt irgendwie im Moment so vorstellen können. Also ich glaube nicht, dass diese Forderungen, die meinetwegen Fridays for Future und die ganzen Klimaaktivisten haben, das werden wir wahrscheinlich nicht hinkriegen, obwohl es dringend notwendig wäre. Aber ich glaube tatsächlich, dass wenn man sich anschaut, wie schnell sich jetzt Automobilhersteller geändert haben, was das Thema E-Mobilität angeht, dass auch der Wandel hin zu neuen Formen von Mobilität, wo Menschen sich nicht mehr damit beschäftigen müssen zu fahren, sondern gefahren werden, autonom. Das ändert natürlich auch die Aufmerksamkeit für das, was um mich herum ist. Und diese veränderte Mobilität wird auch dafür sorgen, dass Menschen anders in Städten zum Beispiel leben, wo ja die meiste Außenwerbung auch stattfindet. Und deswegen glaube ich, dass Kreation ist, glaube ich, wirklich extrem entscheidend für Außenwerbung, die eine Riesenchance damit auch hat. Aber da muss dann auch eben die Außenwerbung entsprechend gut sein und jetzt nicht nur von dem, was dann abgebildet ist, sondern eben auch, wie sie ausgespielt wird, wie sie den Nutzer begleitet. Und also als wir uns letztens unterhalten haben, als Sie mir erzählt haben, was da im Hintergrund ja auch alles möglich ist und so weiter, glaube ich, dass das da natürlich auch eine große Chance ist. Wieder zurück auch zum Thema Cookieless Future und so weiter, was da mit Targeting und so sich jetzt alles ändert. Also denke ich, hat die Außenwerbung eine wirklich gute Chance, sich weiter so gut eben zu entwickeln.
Die Konvergenz ist ja auch in vollem Gange, ehrlich gesagt. Wenn man jetzt mal die Perspektive der Werbungtreibenden einnimmt, dann stehen die sozusagen jetzt, wir haben gerade eben eingangs darüber geredet, ganz vielen neuen, immer wieder wechselnden Kanälen gegenüber. Es gibt die traditionellen Medien, es gibt das Verhalten der Rezipienten, Konsumenten, das sich verändert. Was heißt denn das aus Sicht eines Markentreibenden, eines Werbungtreibenden? Kann so eine Marke eigentlich sagen, ich muss jeder Sau, die durchs Dorf getrieben wird, hinterherrennen, um dabei zu sein? Oder muss eine Marke nicht sagen, eigentlich fokussiere ich mich auf das, was für mich wirklich wichtig ist und versuche eben nicht irgendwie die 598. App zu belegen, sondern sage, ich habe eben die Kanäle, die für mich relevant sind und hier stehe ich und hier kommuniziere ich. Also einfach eine Fokussierung auf Touchpoints, die für mich relevant sind.
Also, wir haben eben über Digitalisierung und die verschiedenen Kanäle geredet. Ich weiß nicht, wie oft schon gesagt wurde, dass zum Beispiel TV tot ist. Und wenn man sich anschaut, was diesen Sommer mit TV passiert ist und wenn man mal hinhört, wenn es um große Reichweiten und so weiter geht. Also, ich glaube, da muss man auch ein bisschen Luft aus diesem ganzen Drama nehmen, was da immer geschildert wird. Da ist wirklich entscheidend, finde ich, wen habe ich in meinen Reihen als Werbungtreibender unter meinen Mitarbeitern, weil also dieses Zuhören bei den Influencern zum Beispiel und bei denen, die mit denen zusammenarbeiten, das ist so wichtig, um einzuschätzen, was kann ich mit so einem Kanal anfangen. Der Carsten Kühn, Marketingforscher von Hornbach, hat bei uns beim Horizont-Kongress gesagt, diese ganze Debatte um dies und jenes bei den Plattformen, für ihn ist entscheidend, dahin zu gehen, wo seine Zielgruppe ist. Und ich glaube, dieses Hinhören, Hinschauen, wo ist meine Zielgruppe und diese ganzen Sachen klargezogen zu haben und dann, so blöd es ist, gesunden Menschenverstand und nicht jeder Sau hinterher zu gehen, sondern sich die Ziele anzuschauen, wen will ich erreichen und was will ich damit erreichen. Und dann kann man auch gelassen sich bestimmte Trends anzuschauen. Und nicht bei allem mitzurennen. Und außerdem ist ja das, was die Marketingorganisationen da reinstecken in so einen Trend, das ist ja nicht so, dass sie sich da in den Bankrott investieren, sondern die großen Budgets, das große Geld geben die ja ganz strategisch aus und da wissen die ja auch, was sie tun. Und natürlich probieren die dann aus und gucken sich das genau an und das haben wir auch bei uns auf dem Kongress bei dem Podcast-Panel gehört. Da gibt es noch viele Hausaufgaben, die zu machen sind. Trotzdem wissen sie natürlich, wen sie da erreichen können mit Podcasts. Und deswegen arbeiten sie auch mit Podcasts, auch wenn im Moment noch nicht ganz klar ist, welchen Stellenwert und welche Rolle hat Podcast-Marketing in der Customer Journey. Aber das kriegen die dann ja auch im Dialog glatt gezogen. Ich glaube, diese Prozesse, Branchenstandards zu definieren, KPIs wirklich zur Verfügung zu stellen und Messinstrumente, sowas muss schneller werden. Und da sind die Werbungtreibenden natürlich in der Position, dass sie da auch Forderungen stellen können und eben auch die Macht haben. Und das ist dann eher für diejenigen, die die Angebote anbieten, wirklich die Aufgabe, da was zur Verfügung zu stellen.
Stakeholder in diesem ganzen Prozess sind ja auch die Mediaagenturen, die natürlich ihre Mediapläne machen und sich auch mit dem Kunden zusammen überlegen, wo in welches Budget geht. Man hat den Eindruck, und das war kürzlich auch bei Ihnen im Horizont zu lesen, dass es hierzu oft Kurzatmigkeit und strategischer Mediaplanung, ja, sich nicht ausschließen, aber zumindest oft kurzfristig was gemacht wird und nicht wirklich strategisch angegangen wird. Sie sind ja ein jahrelanger Beobachter auch der Mediabranche. Haben die Agenturen tatsächlich keine Kreativität und Originalität, sondern nur Kontaktoptimierung im Sinn?
Also da muss ich sagen, da möchte ich jetzt ich glaube, da kann man kein pauschales Urteil bilden, weil es gibt unglaublich gute Mediaplaner und es gibt mit die klügsten Köpfe sicherlich auch in Mediaagenturen. Und ich glaube auch, dass die Werbungtreibenden sehr aufgerüstet haben, was das Thema Media angeht. Und da sehr viel Kompetenz in den eigenen Reihen aufgebaut haben. Und es gibt sicher welche, die so arbeiten und die lieber das alles schnell, schnell machen und irgendwie dann sind die Punkte gesetzt und dann wird es halt so gemacht. Aber ich glaube, auch da sind miteinander im Dialog, diese beiden Parteien. Und das, da glaube ich ehrlich gesagt auch, dass die Digitalisierung und da müssen die Mediaagenturen natürlich auch gucken, dass sie da von ihrem Feld, was sie bestellen, nicht Ackerfläche abgenommen kriegen. Und das ist natürlich dann auch eine Chance für die Werbungtreibenden, ihre Ziele deutlich zu machen und auch durchzusetzen. Und ich glaube, in dem Spannungsfeld wird sich da auch eine Lösung rausfinden, wie die zusammenkommen und wie die da einen Weg finden, dass es letzten Endes für die Werbungtreibenden zufriedenstellend ist. Und wenn das für die Werbungtreibenden nicht zufriedenstellend ist, dann suchen sie sich eine andere Mediaagentur. Das ist, glaube ich, einfach so.
Absolut. Sie haben das Thema Haltung nicht nur für den Horizont-Kongress, sondern generell auch schon angesprochen, insbesondere das Thema Nachhaltigkeit. Jetzt haben wir in den letzten Monaten ja viel gesehen, dass die Marke an der Seite der Konsumenten durch eine schwere Zeit ging. Die Konsumenten wiederum haben wir jetzt gesehen, die sind immer kritischer und hinterfragen, was sie da eigentlich kaufen sollen. Nochmal aus Ihrer Chronistensicht. Ist Haltung zu bestimmten Themen das, womit sich Werbungtreibende künftig differenzieren müssen und können?
Also ich glaube, mit echter Haltung. Ich glaube, es ist wahnsinnig gefährlich, wenn man den Weg des Greenwashing, und gestern haben wir überlegt bei dem Diversity Talk, ob es Diversity Washing auch als Begriff gibt, weil das kam gestern auch auf, dass man jetzt, als der letzte Pride Month war, ja gesehen hat, wie viele Marken auf dieses Thema Haltung aufgesprungen sind und da versucht haben, sich eben auch mit zu differenzieren, was dann ja am Ende gar nicht mehr differenzierend ist, wenn es dann alle machen. Aber letzten Endes, wenn diese Haltung nicht echt ist, ist gerade so jetzt in Zeiten von Social Media und auch in Zeiten, wo zu diesen Themen, wo es um diese Haltung, Nachhaltigkeit, Diversity etc. geht, gibt es eben auch große Communities, die es wirklich genau beobachten, was da Unternehmen machen. Und es ist gefährlich für Marken, wenn sie da eben so tun, als ob das aber eben nicht echt ist. Und ich glaube auch, dass da Konsumenten eine gewisse Macht haben. Andererseits gibt es ja auch immer wieder diese Beispiele, wo es dann eine kurzfristige Welle gab und Unternehmen wirklich Gegenwind bekommen haben. Und wenn man dann noch nicht mal langfristig, sondern mittelfristig guckt, sieht man, dass die Auswirkungen jetzt doch nicht so schlimm sind und die Marke doch nicht so leidet. Ich glaube aber trotzdem, dass bei Themen wie Nachhaltigkeit und auch Diversity durch diese Generationen, die jetzt nachkommen und die sehr aktiv eben in diesen Social Media und so sind, das ist schon eine Riesenmenge an Verbrauchern, die das sehr ernst meinen, diese Themen. Und deswegen glaube ich, wenn eine Marke das ernst meint, kann sie sich da durchaus differenzieren und das für sich nutzen. Sie muss aber auch wirklich damit rechnen, dass es echte Konsequenzen und auch langfristige Konsequenzen hat. Das ist, glaube ich, wirklich ein Ding, was Social Media mit sich bringt.
Könnte es aus Ihrer Sicht, zum Abschluss, könnte es aus Ihrer Sicht auch eine Rolle spielen für eine Marke, welche Kanäle sie dann künftig belegt? Unter dem Gesichtspunkt, sind die Kanäle nachhaltig auf der einen Seite? Und wofür stehen eigentlich die Medien, über die ich meine Werbung an die Konsumentinnen und Konsumenten bringe?
Glaube ich auf jeden Fall. Also, weil sie werden immer mehr danach gefragt. Also, so wie Horizont zum Beispiel, wenn wir eine Veranstaltung machen, auf der machen würden, wir machen es ja nicht mehr, wir geben uns extrem viel Mühe, dass wir zum Beispiel viele Frauen auch aus der Branche auf dem Podium haben. Und wenn wir das nicht tun, dann gibt es bestimmte sehr wichtige Menschen in der Branche, die das sofort auf Social Media bestrafen. Und das Gleiche gilt für Marken und für andere Medienmarken. Und also wir müssen alle damit leben, dass diese Thematik an uns herangetragen wird und dass von uns da auch eine gewisse Haltung verlangt wird und die wird auch eingefordert und auch wirklich überprüft.
Eva-Maria Schmidt, Chefredakteurin von Horizont, ganz herzlichen Dank. Ja, und ich bin gespannt, was die nächsten Säue sein werden, durch die das aufgetrieben werden durchs Mediale auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Horizont ist ja unser stetiger Begleiter durch diesen Alltag. Also herzlichen Dank dafür und herzlichen Dank für die halbe Stunde.
Ich danke Ihnen. War sehr spannend.